Zeitung und der Zeitschrift Emanzipation von der Schriftstellerin aus der Karibik, Paula Charles Weideli, die seit 10 Jahren in der Schweiz lebt.
Enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. Is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, the son who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't a kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. All is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the speeds to speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? In her home. Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.
Der Tod der Fatima Mernissi in der Nacht vom 16. Januar. Die Frau, die ich vorher war, ist in dieser Nacht gestorben. Vor der anderen, die an ihre Stelle getreten ist, hüte ich mich. Ich kenne sie nicht, denn sie ist in einer Erniedrigung geboren, die über das menschliche Fassungsvermögen hinausgeht. Dabei kenne ich mich aus in Erniedrigung. Sie ist meine Lebensgefährtin. Jeden Morgen und jeden Abend muss eine Frau die Erniedrigung zurückweisen. Sie muss ihr in jeder Minute widerstehen und den Kopf heben, trotz dieses kleinen Satzes, der ihr immer wieder hingeworfen wird. Du bist nicht so wichtig. Auf jeden Fall nicht so wichtig wie alles andere. Es gibt immer etwas, was wichtiger ist als das, was du denkst oder fühlst. Aber in dieser kalten Nacht des 16. Januar 1991 sind meine Schutzmechanismen zerbrochen. Warum? Warum bin ich in dieser Nacht des 16. Januar in dem von Bomben durchlöcherten Schweigen meines japanischen Transistors gestorben? Meine Identität, mein Gefühl, jemand zu sein, der auf diesem Planeten weiß, wo er hingehört, ist zerbrochen in den Stimmen der englischen Nachrichtensprecher, die über das Zertreten des anderen jubelten. Und der andere war ich. In dieser Nacht habe ich geglaubt, dass die Technologie der westlichen Sprecher und der Triumph der amerikanischen Militärs, denen sie das Mikro überließen, tatsächlich so total und effektiv seien, wie sie es meldeten. In diesen nächtlichen Stunden ist Rabat Bagdad geworden. Die Bomben hinderten mich am Atmen. Angesichts einer solchen Macht wurde ich zur Irakerin in Not. Genauso viele Tonnen von Bomben wie in Hiroshima jubelten sie. Was dann am nächsten Tag passierte, ist nicht so wichtig. Es ist nicht wichtig, dass der Triumph des ersten Tages zum großen Teil Reklame war, Medienmanipulation zur Beruhigung des amerikanischen Steuerzahlers. Es ist nicht so wichtig, weil der Tod vor dem Morgengrauen des 16. kam. Denn so viel Verletzlichkeit ist unerträglich. In dieser Nacht habe ich den Selbstschutzmechanismus verloren. Ein Überleben war nicht möglich. Ich werde nie diese Technologie vergessen, trunken vor Macht. Nie mehr werden für mich die Welt und die Sonne und das Leben der Kinder dieselben Farben haben. Die Welt, die uns vertraut war, ist in dieser Nacht gestorben. Aber da ich eine Frau bin und nicht im Namen der Welt sprechen kann, werde ich von mir sprechen, dem einzigen Raum, den ich noch beherrsche. Die Frau, die mit diesen Worten ihre Betroffenheit und ihren Schmerz über den unsäglich grauenvollen Angriff der Alliierten gegen das irakische Volk zum Ausdruck brachte, heißt Fatima Mernissi. Sie ist 1940 in Fes, Marokko, geboren, studierte politische Wissenschaften und Soziologie und ist heute Professorin der Soziologie an der Universität in Rabat. Sie schreibt: Nur sehr wenige Marokkanerinnen meiner Generation haben überhaupt lesen und schreiben gelernt. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, eine weiterführende Schule zu besuchen. Es erscheint mir fast wie ein Wunder, dass ich nicht Analphabetin geblieben bin. Wenn ich also versuche, eine Frau ohne Schulbildung dazu zu bringen, dass sie ihre Meinung äußert, dann ist das für mich, als ob ich mir selbst das Wort erteile. Jenem anderen möglichen Selbst, das im traditionellen Schweigen hätte verharren müssen. Fatima Mernissi ist Herausgeberin des vorliegenden Buches mit Titel Der Harem ist nicht die Welt, das 1988 in der Sammlung Luchterhand in deutscher Fassung erschienen ist. Darin lässt sie 11 Frauen verschiedenen Alters und sozialer Stellung in ebenso vielen Interviews zu Wort kommen. In ihrer Einleitung zu den Interviews berichtet sie ausführlich über die Situation der Frauen in Marokko und stellt die Aussagen ihrer Gesprächspartnerinnen in einen politischen und sozialen Kontext. Marokko war von 1912 bis 1956 französisches Protektorat. 1956 wurde es unabhängig und wird seither neben IWF, Weltbank etc. von einem Monarchen beherrscht. König Hassan II. Ist ein Lieblingskind des Westens, der ihn schon seit 15 Jahren im Krieg gegen die Sahrawis und ihre Befreiungsfront Polisario unterstützt, in einem Krieg, den er niemals gewinnen wird. Revanchiert hat sich nun der milliardenreiche Herrscher, indem er im Golfkrieg ein Militärkontingent gegen das irakische Volk geschickt hat, was aber zu Protesten in ganz Marokko, zu riesigen Demonstrationen und Massendesertionen aus der Armee geführt hat. Überall im Land wird Kritik laut, trotz Repression. Das Volk, das die Zinsen für die erdrückende Auslandsschuld bezahlen muss, lässt sich nicht mehr mit Geschwätz über Marokkanertum und Fortschritt abspeisen. Ob der Thron dem Druck der Straße und den zermürbenden Auswirkungen des Krieges gegen das Volk der Sahrawis lange standhalten wird,
thank you. gerichtet einfach sich aufgemacht hat und dann nach München mitten in die sehr auch aufregende Zeit und unsicher Zeit hineingegangen ist.
Ja. Also eben nach dem Zusammenbruch von der Arbeiterbewegung anfangs vom Ersten Weltkrieg hat es so gegen Ende vom Ersten Weltkrieg einen Aufbruch gegeben wieder. Also in Russland ist 1917 die Revolution ausgebrochen und auch in Deutschland hat es überall revolutionäre Aufstände gegeben und das hat für die Schweizer einen ungeheuren Eindruck gemacht. Also ich habe das Gefühl, dass sie da gemeint haben, auch in der Schweiz steht unmittelbar die Revolution bevor. Also der Generalstreik war auch ein Ausdruck gewesen, der ist ja dann niedergeschlagen worden und einfach in einer sehr resignativen Stimmung geendet. Und dann sind sehr viele Schweizer und Schweizerinnen sind in die revolutionären Länder. Also sehr viele sind auf Russland, haben dort bei der Revolution mitgemacht. Und so andere, wie eben Dani, sind auf Deutschland gegangen. Und zu München war sie bei der Roten Armee gewesen, als Sekretärin. Sie hat dort Listen geführt und hat dort auch sehr intensive Erlebnisse gehabt, wo eigentlich ihr revolutionäres Weltbild auch zu einem grossen Stück wieder kaputt gemacht haben. Also sie hat gesehen, dass die Revolutionäre, dass das nicht irgendwie eine gebildete, politisierte Arbeiterklasse ist, sondern dass das vor allem Soldaten gewesen sind, die aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen sind, die verwahrlost gewesen sind, auch psychisch verwahrlost, sozial verwahrlost, wo sind gegangen stellen und also Bauern bestohlen haben, ihnen sind gegangen Kühe rauben und das letzte Hemd. Und wo eigentlich nur in dieser Roten Armee gewesen sind, wegen diesen paar Mark Sold und wegen der täglichen Erbsensuppe. Und wo Dani dann noch erlebt hat, dass er mal auf dem Dorfplatz der Ernst Toller alle zusammengerufen hat und dann drei Bahren hergebracht wurden sie mit Frauen, die im Kanton Memphis vergewaltigt worden sind von x Soldaten. Dann ist ihr da etwas zusammengebrochen. Dass sie gesehen hat, also wir haben so grosse Hoffnungen gehabt und jetzt passiert das. Und wo dann München geräumt worden ist, also es ist dann die deutsche Regierung, die von Berlin, ist dann einmarschiert und hat die Revolution vollkommen zerstört, hat Dani auch müssen flüchten unter ganz abenteuerlichen Umständen. Sie ist also gerade noch jeweils durch die letzte Absperrung durch und hat es dann geschafft, aus München rauszukommen mit einem Freund. Ist dann aber gleich in Augsburg verhaftet worden und monatelang dann im Gefängnis gewesen. Hat auch gehört, wie Leute verschossen worden sind. Der Kommunistenführer Levine ist verschossen worden. Sie jetzt müssen mit anhören. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Zeit gewesen. Und wo sie dann ausgewiesen worden ist, weil sie Schweizerin war, andere sind dann
ihre Genossen, sind dann noch jahrelang gefangen. Der Arbeitgeber, der dann für das verantwortlich ist, das kümmert dich dann nicht. Du hast deinen Lohn und deine Arbeit oder dann keine Arbeit mehr.
Was ich eher für mich so würde sehen, dass ich ab und zu bei anderen Frauen könnte arbeiten. Also wo zum Beispiel mitmalen oder so. Also, ich wohne mit der Malerin zusammen und dort war es schon so, dass sie hat etwas für unser Büro gemacht und dann haben wir zusammen das gemalt. Und das, denke ich, das hat mir gefallen. Und dort irgendwie weiterzuschauen, das gelustet mich. Also. Aber nicht wie ein Entscheid fehlen, jetzt machen wir ein Frauenkollektiv und dann muss ich da jetzt mir, da komme ich gerade Bauch über. Von Luther, was das alles heisst.
Gibt es denn in Europa, also sagen wir Deutschland oder Österreich, so eine Gruppe in eurer Art, wo, so einen Zusammenschluss, wo dann aber auch wirklich zusammen arbeitet? Oder gibt es das nicht?
Ja, die Schreinerin aus der BRD hat ja erzählt von einem Projekt, wo sie dran ist, wo sie ein Haus bauen, ein Frauenzentrum. Und das ist, glaube ich, eine grosse Baustelle und wird nur von Frauen gemacht. Mhm. Aber ich habe keine genauen Informationen dazu.
Mich denkt es einfach noch, wenn ich so denke oder weiss, wie schwierig das ist für Frauen im Mannenberuf. Und das findet ihr ja sicher auch, oder? Das erleben die vielleicht zum Teil selber oder das hören die auch von anderen. Und ihr habt das Bedürfnis, euch zusammenzuschliessen, Erfahrungen auszutauschen und euch zu vernetzen. Aber das bleibt dann so wie so wie hobbymässig. Und dort, wo ihr wirklich arbeiten wollt, sind ihr dann doch wieder allein. Also irgendwie dunkelt mich, ist das so ein bisschen wie eine komische Situation, oder? Dass dann nicht das Bedürfnis grösser ist, schauen, mit Frauen etwas auf die Beine zu stellen.
Ich habe das Gefühl, wenn sich die Gelegenheit plötzlich bieten würde und ein paar von diesen Wenn und Aber dann nicht da wären, also eben so mit der Meisterprüfung und so, dann würde ich mich wahrscheinlich schon interessieren. Die Lust hätte ich dann schon.
Gut, jetzt die Zeit schreitet vorwärts, das ist wahnsinnig. Vielleicht noch, also könnt ihr vielleicht noch ganz kurz so in der nächsten Zeit, was ihr vorhabt, ein bisschen zusammenfassend, wie geht ihr weiter? Ist das irgendwie klar oder ergibt sich das vielleicht nur so kurz ein bisschen? Und auch, wie ihr euch trefft, wo ihr euch trefft, für Frauen, die vielleicht zuhören und interessiert wären oder eine Freundin oder eine Bekannte haben, um das durchzugehen?
Also wir haben jetzt, wir treffen uns am ersten Freitag im Monat. Das ist jetzt gerade der übernächste, also morgen in einer Woche. Um 7:30 im Kanzlei, im Frauenstock. Das ist regelmäßig am ersten Freitag im Monat. Und jetzt haben wir ja wieder neue Themen festgelegt. Und das nächste Thema, da reden wir genau über das, was wir jetzt gerade kurz angetönt haben, über Karriere. Also was heisst das für uns? Eben selbstverwaltet, könnten wir uns das vorstellen, selber Büro zu haben. So. Und im Juni, dann machen wir weiter, diskutieren wir weiter über den Lehmbau. Also kommt nochmal die Frau vorbei, die die es gezeigt hat. Und wir wollen einfach nochmal ein bisschen ausführlicher darüber diskutieren, weil wir am 1. April zu wenig Zeit hatten. Und dann werden wir auch wieder neue Themen festlegen.
Mhm. Und langfristig haben wir wieder so ein grosses Treffen geplant, oder das ist noch offen?
Das ist noch offen, aber das werden wir sehr wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren sicher mal machen.
Okay, also Frauen, die sich interessieren, können immer am 1. Freitag im Monat um 7:30 im Kanzlei im Frauenstock die Handwerkerinnen und Baufachfrauen treffen. Ich danke euch, dass ihr hier ins Studio gekommen seid und erzählt habt von eurem Gruppenleben. Wir machen jetzt wieder ein bisschen Musik und zwar hört man ein Stück von der Katie Lang, das ist eine Country-Sängerin. Ui, das ist ein ganz langer Titel. Don't let the stars get in your eyes.
So keep your heart from me, but someday I'll return, and you know you're the only one I'll ever love. Too many nights, too many stars, too many moons could change your mind. If I'm gone too long, don't forget where you belong. When the stars come out, remember you are mine. Don't let the stars get in your eyes, don't let the moon break your heart. Love blooms at night, in daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes, oh keep your heart from me, for someday I'll return, and you see you're the only one I'll ever too many days, too many
heart while we're apart. Don't linger in the moonlight while I'm gone. Don't let the stars get in your eyes. Don't let the moon break your heart. Love blooms at night, in daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes. Oh, keep your heart for me, but someday I'll return. And you know you're the only one I'll ever love.
Als nächstes möchten wir die Diskussion weiterführen, die begonnen hatte mit dem Buch der Frauen vom Mailänder Frauenbuchladen, Wie weibliche Freiheit entsteht. Wir hatten letztes Mal die Vorträge der Luisa Moraro vorgestellt und möchten heute zwei Bücher vorstellen, in dem es vor allem um die Geschlechterdifferenz geht. Das erste ist von Luis Irigaray und heißt Zur Geschlechterdifferenz. Es enthält Interviews und Vorträge. Luis Irigaray ist sowohl Philosophin als auch Psychoanalytikerin und sie lebt in Frankreich. Ich lese euch vom Buch her über sie und über das Buch vor. Die französische Philosophin und Psychoanalytikerin Luis Irigaray ist vor allem durch ihre Schriften Das Geschlecht, das nicht eins ist und Speculum, Spiegel des anderen Geschlechts, weit über die Grenzen Frankreichs hinaus bekannt geworden. Radikaler als irgendjemand fragt sie nach dem Ort der Frau in unserer Kultur, in der Mythologie, der Philosophie, der Kunst. Sie entdeckt dabei Bilder der Frau aus männlicher Sicht, aber gleichzeitig ein Verschweigen, die Abwesenheit der Frau in ihrer körperlichen Besonderheit und Andersheit. Alle Schriften von Luis Irigaray beinhalten den Versuch, diese Abwesenheit der Frau zu benennen und zu durchbrechen, um damit die sexuelle Differenz überhaupt erst ins Spiel zu bringen. In das Spiel des Denkens, des Imaginierens, der Kunst. Luis Irigaray ist im präzisen Sinn die Theoretikerin der sexuellen Differenz. Es enthält ein Vorwort und dann ein Interview zu Eine andere Kunst des Genießens, das ein sehr, sehr spannendes Interview ist. Und als zweites Der dunkle Kontinent der Frauen. Da geht es vor allem um die Beziehung zwischen Müttern und Töchtern. Als drittens ein Interview über das andere in der Natur. Viertens wieder über die Mutter, Körper an Körper mit der Mutter. Und Orientierungen hin zu einer gesellschaftlich differenzierten Kultur. Zum Abschluss eine Geburtslücke für Unika Zürn und Grenzen zwischen den Geschlechtern. Die Diskussion um die sexuelle Differenz finde ich ungeheuer spannend. Ich will euch eine Definition, die sie gibt, vorlesen. Die sexuelle Differenz markiert eine Grenze. Aber es handelt sich nicht um ein Mehr oder Weniger. Sie ist nicht quantifizierbar. Sie entzieht sich dem ökonomischen Kalkül, dem totalitären oder absoluten Wissen. Ich finde es auch sehr spannend, wie sie von ihren Analysen immer für uns Frauen so Aufbruchskonsequenzen macht. Zum Beispiel, wir dürfen nicht auf eine Zukunft warten, die nicht kommen wird, wenn wir nicht hier und jetzt beginnen, ihr Gestalt zu verleihen. Indem wir anders sprechen, anders lieben, Politik nach unseren Notwendigkeiten und Wünschen denken und machen. Die Befreiung der Frauen in eine ferne Vergangenheit zu verlegen, in eine unwahrscheinliche oder weite Zukunft, in Kulturen, die nicht die unseren sind, das erscheint mir als eine Form, das Auftauchen von Fragen, die sich uns stellen und aufdrängen, erneut zu zensieren. Diese Befreiung in Angriff zu nehmen und zu verfolgen, in den geringsten Details unseres Lebens, Minute für Minute, auf umsichtige und beharrliche Art, ist das nicht die Geste, die es am dringendsten auszuführen gilt? Das bedeutet, dass wir unser Leben durch und durch politisieren, aber nicht auf der Ebene leerer politischer Diskurse, sondern in dem Entdecken von Worten, Gesten, Orten, Körpern, die wir bewohnen können. Ihr könnt sicher da wieder den Bezug erkennen zu den Frauen von Mailand, die auch sich nicht als Theoretikerinnen verstehen, sondern eine politische Praxis präsentieren. Luise Irigaray schreibt zum Beispiel auch: Es ist auch wichtig, dass wir entdecken und daran festhalten, dass wir als Frauen immer Mütter sind. Wir bringen andere Dinge als nur Kinder zur Welt –